Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Im Profil. Ich stelle Ihnen heute das Osteuropa-Forum der Universität Wien vor. Dazu bin ich verbunden mit Professor Dr. Oliver Schmidt. Er ist Professor am Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Professor Schmidt, welche Fachbereiche umfasst denn das Osteuropa-Forum und warum wurde es gegründet?
Das Osteuropa-Forum ist eine sogenannte universitäre Forschungsplattform. Diese Plattformen sind dafür vorgesehen, die Forschung an der Universität, vor allem die interdisziplinäre Forschung, zu koordinieren und zu intensivieren. Und in dem Sinn haben wir eigentlich die Arbeit von 6 Fakultäten und mehr als 10 Fachbereichen koordiniert. Das reicht also von der Politikwissenschaft, also Gesellschaftswissenschaften, über die Rechtswissenschaften bis hin zur Theologie, zur christlichen Archäologie, die beteiligten Philologien, das wären etwa die Slawistik, die Byzantinistik und die Neogrezistik, die Indogermanistik mit der Albanologie und auch der Geschichte. Also es ist eine sehr breite Spannweite von Geistes- und Sozialwissenschaften.
Und wie sieht jetzt die Kooperation zwischen den verschiedenen Fachbereichen in der Praxis aus? Können Sie mir Beispiele für einzelne Projekte nennen?
Ja, also wir haben das auf verschiedenen Stufen angelegt. Die eine Stufe betrifft die etablierten Wissenschaftler und der zweite Bereich, der uns sehr wichtig ist, der ist die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Wir haben für den ersten Bereich eingeführte Formen der Kommunikation gefunden. Das sind einmal Tagungen und Ringvorlesungen, die aber immer interdisziplinär angelegt sind. Dann haben wir einen Jourfix eingeführt, der reihum jeweils an einem anderen Institut stattfindet und wo Schlüsseltexte der jeweiligen Disziplinen diskutiert werden, damit man auch einmal mit ganz zentralen Thesen der Nachbarfächer vertraut wird. Also hier geht es ganz bewusst darum, eine Art akademische Soziabilität zu schaffen, einmal jenseits der Sitzungen. Das ist nach außen hin wenig wirksam, trägt aber sehr stark zur inneren Vernetzung bei. Wir haben dann, was sehr erfolgreich jetzt seit mehr als einem Jahr läuft, Nachwuchsseminare, wo sich alle 2 Wochen die Nachwuchsleute treffen. Da sind dann teilweise die Professoren auch dabei. Vorgestellt werden jeweils 2 laufende Forschungsprojekte aus unterschiedlichen Disziplinen und die werden wiederum dann kommentiert von Kommentatoren, die wiederum aus anderen Disziplinen kommen. Also in der ersten Phase der Plattform ist es uns doch sehr wichtig, einmal eine stärkere Verschränkung der Fachgebiete an der Universität zu erreichen. Die Uni Wien ist sehr groß und durch die Aufteilung auf 6 Fakultäten geht es auch darum, dann auch die Menschen zusammenzuführen. Und hier haben wir eigentlich schon ein relativ dichtes System geschaffen. Nach außen hin operiert die Plattform dann eben mit Tagungen, Ringvorlesungen. Wir haben dann auch Festvorträge, die sich dann wirklich an eine große Öffentlichkeit richten. Und das sind so die wesentlichen Punkte. Das nächste, was wir haben, ist, dass wir auch dem Nachwuchs die Gelegenheit geben, eigene Tagungen zu organisieren mit einem eigenen Budget und eigenen Themen. Und da findet die nächste Tagung, also die erste Tagung jetzt im Oktober statt.
Das klingt ja für Osteuropa-Liebhaber, für Osteuropa-Studierende ja regelrecht nach paradiesischen Zuständen. Sie haben gesagt, 6 Fakultäten und 10 Fachbereiche sind da zusammengeschlossen und arbeiten da zusammen, vernetzen sich. Können Sie uns noch eine Vorstellung haben, wie viele Professorenstellen umfasst das? Wie viele Professoren beschäftigen sich in Wien im weitesten Sinne mit Osteuropa?
Das sind sehr viele. Also man kann einmal bei die Frage ist natürlich in Österreich immer, was Sie mit Professoren, wenn Sie Lehrstühle meinen. Ich gehe mal davon aus. Dann haben Sie allein bei der Slawistik 6 Lehrstühle, Sie haben bei der osteuropäischen Geschichte 4 Lehrstühle, die beteiligt sind, 2 Lehrstühle bei den Juristen, bei der Politikwissenschaft Geografie sind es weitere 2 Lehrstühle, dann sind es ein Lehrstuhl der Romanistik, 3 Lehrstühle bei der Byzantinistik, dann haben Sie bei der christlichen Archäologie einen, bei der Theologie einen weiteren. Also Sie kommen auf eine doch ganz stolze 2-stellige Zahl nur an Lehrstühlen und da sind aber jetzt die beteiligten Wissenschaftler gar nicht erfasst. Also wir haben eine eigene Homepage, wo sich die Wissenschaftler präsentieren, die gar nicht alle Osteuropa-Forschende jetzt in Wien einmal umfasst und wir sind also schon bei weit über 100 Kolleginnen und Kollegen. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Es ist auch klar, dass sich bei solchen Gruppen immer eine Gruppe herausbildet, die sich stärker engagiert, aber zusammengenommen auch mit dem Nachwuchs würde ich schon sagen, dass sie die Gruppe, die sehr aktiv dabei ist, also rund 50 Leute umfasst und dann punktuell je nach Veranstaltungen noch mehr dazukommen. Und das ist nach einem Jahr, so lang gibt es uns noch gar nicht, eigentlich ein ganz schöner Erfolg.
Ja, das ist schon eine beeindruckende Zahl und wirklich ein mächtiger Kompetenzpool, Sie haben gesagt, Ihr erster Schritt ist, dass Sie die Leute, die da sind, die Forscher, die da mit beschäftigt sind, vernetzen und eine interne Kommunikation herstellen. Das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Aber was haben jetzt Außenstehende von Ihrem Kompetenzpool? Kann man die Kompetenz in irgendeiner Form abrufen, wenn jetzt zum Beispiel ein Investor, der aus Wien nach Südosteuropa investieren möchte, wenn der wissen möchte, wie sind die gesellschaftlichen Bedingungen oder wie sind die rechtlichen Voraussetzungen, dort kann der dann bei Ihnen im Kompetenzpool anrufen und sich weiterhelfen lassen? Oder was sind da auch Ihre Pläne oder was ist Ihr Selbstverständnis auch als Forscher in diesem Punkt?
Also dafür haben wir eine eigene Homepage geschaffen und die ist eigentlich so gegliedert, dass es eine interaktive Karte gibt. Also wenn man sich für ein osteuropäisches Land interessiert, dann kann man eigentlich durch einen raschen Klick auf dieses Land dann zu allen Wissenschaftlern kommen, die sich dann damit beschäftigen, und die haben dann ihre eigenen Profile, wo man dann relativ rasch sieht, also für welche Fragenbereiche die kompetent sind. Also wir haben schon versucht, hier die wissenschaftliche Expertise, die wir haben, sichtbarer zu machen. Also das ist uns auch sehr wichtig und das ist nicht nur nach außen hin, sondern durchaus auch nach innen. Wie gesagt, wegen der Größe der Universität weiß man ja teilweise relativ wenig, was die Kollegen selbst machen, und diese Homepage hat also diese Doppelfunktion, einmal sich stark nach außen zu richten, und das wird zum Teil von Medienschaffenden auch schon benutzt, und das richtet sich dann aber durchaus auch an Wissenschaftler, also im engeren Sinne.
Wo sehen Sie denn die wichtigsten Entwicklungen in der Osteuropa-Forschung? Aus Deutschland weiß ich bin selber Slawist und habe an der Universität Bonn studiert, dass dort die Umstrukturierung eine ganz enorme war nach der Wende und die Umstrukturierung leider in vielen Fällen vor allen Dingen mit einem Abbau der Institutionen, die vorher sich insbesondere von staatlicher Seite auch mit Osteuropa beschäftigt haben, Regionalwissenschaften betrieben haben, mit sich gebracht hat. Wie war das vergleichbar in Österreich? Was Sie mir erzählt haben, zeigt ja, dass an der Universität Wien nach wie vor eine große Zahl an Lehrstühlen in unterschiedlichen Fachbereichen mit Blick nach Osteuropa vorhanden ist. Gibt es da eine ganz andere Situation als in Deutschland? Ist dort eher aufgebaut worden oder haben Sie eine ähnliche Tendenz, die sich vielleicht bislang nicht so stark ausgewirkt hat?
Also ich glaube, in Österreich muss man einfach unterscheiden zwischen der universitären und der außeruniversitären Forschung. Bei der außeruniversitären Forschung wurde eher abgebaut, also das österreichische Ost- und Südosteuropa-Institut wurde ja geschlossen. Ganz anders sieht es aber an den Universitäten aus. Also wir haben jetzt einen großen Generationenwechsel an der Universität Wien in diesen Jahren und das Glück gehabt, dass in allen Fachbereichen alle Lehrstühle ohne Probleme nachbesetzt werden können. Also die wurden alle bewilligt, sind zum Teil schon neu besetzt oder werden jetzt neu besetzt. Das heißt hier, und zum Teil wurde noch ausgebaut. Also man hat schon den Eindruck, dass es an der Universität sind wir also hier in einer sehr glücklichen Lage. Ich kenne die Situation in Deutschland selber auch, weil ich auch lange Jahre in Deutschland war. Und da muss ich sagen, das Angenehme ist hier, dass man diesen Rechtfertigungsdruck, den man in Deutschland spürt, in dieser Form nicht hat. Und was insbesondere äußerst angenehm ist, ist, dass man nicht immer gezwungen ist, sich zu legitimieren über Expertise nur zu aktuellen Fragen. Also die Forschungsplattform legt doch sehr großen Wert darauf, dass sie nicht nur räumlich sehr breit ist, wir wollen ja nicht nur reine Quantität bieten, sondern dass wir auch zeitlich sehr in die Tiefe gehen. Also wir beginnen eigentlich mit Expertise mit der Antike, und das ist uns schon sehr wichtig, also dass wir nicht nur einen großen Raum, sondern auch in der zeitlichen Tiefe sehr viel abdecken können. Und wir haben hier eben zum Beispiel gerade im Bereich der alten Geschichte und der Archäologie doch sehr viel Kompetenz, die in wesentlichen Themenbereichen dann auch Anschlussmöglichkeiten bietet, dann auch für gegenwartskundlich ausgerichtete Arbeiten. Und ich glaube, das ist schon ein Pfund, mit dem wir sehr stark wuchern wollen. Wir haben gestern begonnen mit einer neuen Ringvorlesung zu Heiligen in Osteuropa in einem völlig überfüllten Hörsaal, was mich selber auch überrascht hat, aber was mich doch sehr gefreut hat, weil das eine sehr stark eigentlich mittelaltergeschichtlich ausgerichtete Veranstaltung war.
Eine ganz praktische Frage habe ich noch. Sie sind ja Professor am Institut für osteuropäische Geschichte. Wie ist denn das Zahlenverhältnis der Studierenden? Wie viele Leute aus Mittel- und Osteuropa haben Sie da und wie viele aus dem deutschsprachigen Raum?
Das ist relativ schwer abzuschätzen, weil wir keine eigenen Studentenstatistiken, also konkret nur für mein Institut haben. Wir sind generell, würde ich sagen, also bei den Fächern, die also deutlich vom Namen schon erkennbaren Osteuropa-Bezug haben, in der sehr angenehmen Lage, dass wir sehr viele Studentinnen und Studenten aus dem ost- und südosteuropäischen Raum haben. Gerade in den Geisteswissenschaften auch zum Teil mit einer deutlichen Qualitätssteigerung jetzt, vor allem aus Ländern, die jetzt in der Europäischen Union sind. Ich würde sagen, es ist nach Lehrveranstaltungen sehr verschieden. Aber wir haben eine sehr, also gerade was dann ab der Stufe Forschung anbelangt, würde ich sagen, haben wir fast ein Übergewicht von Osteuropäerinnen und Osteuropäern, die bei uns Qualifikationsarbeiten anfertigen. Und das ist natürlich für uns außerordentlich erfreulich.
Das hört sich nach einer sich stark weiterentwickelnden Osteuropa-Forschung in Wien an. Was ist Ihr größter Wunsch für die nächsten Jahre für Ihre Europa-Pipeline?
Also ich meine, der größte Wunsch und die größte Herausforderung ist natürlich, wir verwenden den Begriff Osteuropa-Forschung. Wir müssen das aber sicher auch konzeptionell noch klarer fassen. Also man hat das ja in anderen großen Zentren in Berlin zum Beispiel ja auch getan. Wir müssen sicher stark daran arbeiten, dass wir das, was wir bis jetzt in ersten Schritten erreicht haben, nämlich diese wirkliche interdisziplinäre Diskussion im Sinne jetzt auch mal einer Diskussion über konkrete Texte und nicht nur als hehre Wunschvorstellung, dass wir hier auch uns klarer werden, wo tatsächliche Bereiche der Zusammenarbeit bestehen. Das heißt, wir müssen jetzt in einer nächsten Stufe zusehen, dass wir auch konkrete Forschungsprojekte, bei denen verschiedene Disziplinen beteiligt sind, erarbeiten können. Das ist sehr wichtig. Das ist die Phase, in der wir sind. Das brauchen wir auch, um die Plattform dann zu verlängern. Das ist eine Art Anschubfinanzierung der Universität. Wir hoffen natürlich, dass das verlängert wird. Aber das letztendliche Ziel ist eigentlich in verschiedenen Bereichen. Also Forschungsprojekte erarbeiten, durchaus auch größere, die diesen theoretischen Anforderungen, die wir da stellen, den methodischen, auch gerecht werden. Und dann auch versuchen, das auch in der Lehre stärker umzusetzen, was doch sehr schwierig ist im Moment. Wir haben zwar eine Teilreform jetzt der Studienpläne, aber doch, das muss man auf der anderen Seite wieder sagen, aufgrund der sehr schwierigen budgetären Situation im Moment in Österreich ist da die Manövriermasse relativ gering, was Umgestaltungen angeht. Also ein Traumziel wäre natürlich, dass man gewisse Studiengänge zumindest auf Master- oder Doktoratsniveau schafft, wo dann tatsächlich Interdisziplinarität umgesetzt werden kann in der Ausbildung. Das können wir im Moment in Veranstaltungen der Plattform, die aber nicht ECTS-trächtig sind. Also da muss man auch sagen, die Beteiligten sind da freiwillig aktiv, also was schon doch beachtlich ist bei der jetzigen neuen Studienstruktur. Also das ist ein Bereich, der wird uns sicher noch gewisse Mühe kosten, angesichts eben der bürokratischen Hürden, Fakultätsgrenzen und so weiter, die Plattform eigentlich überwinden sollte. Also es ist das und aber was mich persönlich sicher am meisten reizen würde und auch die meisten meiner Kollegen, ist tatsächlich zu definieren, was denn eine Osteuropa-Forschung ist, an der so viele Disziplinen beteiligt sind.
Auf diese Frage werden wir sicherlich im Rahmen von der Plattform moekompetenz.de noch einmal zurückkommen, nicht nur einmal, sondern des Öfteren. Und wir werden sicherlich auch über die Frage der Standorte, Sie haben jetzt heute sehr starke Argumente vorgetragen für Wien als Standort der Mittel- und Osteuropa-Kompetenz. Vielleicht werden wir in der Zukunft mal ein kleines Podium zusammenstellen, wo wir Berlin und Wien und vielleicht noch eine weitere Stadt ein bisschen gegeneinander antreten lassen können und herausarbeiten, wo denn nun wirklich welche Mittel- und Osteuropa-Kompetenz zu finden ist und in dem Rahmen dann vielleicht auch nochmal die Frage aufwerfen, was denn wirklich Osteuropa-Forschung ausmacht und ob in einem zusammenwachsenden Europa davon überhaupt noch in dieser Form die Rede sein kann. Damit bedanke ich mich bei Professor Dr. Oliver Schmidt und ich werde natürlich bei unserem Gespräch hier auch Ihre Osteuropa-Plattform, das Osteuropa-Forum Wien, verlinken und da finden Sie dann auch alle weiteren Informationen. Damit erstmal ganz herzlichen Dank nach Wien.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Götz.